Okay, wie sieht der Plan jetzt aus? Also wir fangen erstmal an. Erzähl mal, ich esse einen Keks.
Du hast doch schon gegessen.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge. Ein kleines Jubiläum von Allianz Brisanz. Und dieses Mal heißt es 0 Punkte für Allianz Brisanz. Ich begrüße Ole.
Hi, zum 10. Mal begrüße ich auch alle Zuhörer.
Und Zuhörerinnen.
Ja, stimmt. Zuhörerinnen. Ich begrüße einfach alle.
Alle. Super. Ja, dann starten wir gleich los. Und womit wollen wir denn anfangen? Mit welchem der glorreichen Vereine? Was meinst du?
Wir haben Freitag gespielt, erst am Sonntag.
Fangen wir damit an, bitte.
Ja, Wolfsburg 5-3 verloren. Ich hatte ja erst auf 5-0 getippt. Dass wir uns dann tatsächlich 5 Tore fangen, habe ich mir natürlich nicht gewünscht. Ich habe gedacht, dass ich da mal ein wenig gegenwirken könnte. Das hat leider nicht so funktioniert.
Ich habe es gesehen.
Ja, schön.
Komplett.
Also das war ja, also für einen Außenstehenden, der mit beiden Vereinen eigentlich nichts zu tun hat, war das ein sehr schönes Fußballspiel, denke ich.
Ja.
Als Bremer darf man sich, glaube ich, einfach nur in den Arsch beißen. Das war wirklich einfach auch grausam.
Ja.
Ich habe
mit der Familie gesehen sogar, mit meinem Brüderchen und meinen beiden Neffen. Ja.
Ja, das war wirklich also ganz, ganz große Scheiße. Ich sag mal so, wer 3 Tore schießt, ja.
Ich habe dich noch gewarnt. Weißt du, vor wem? Vor dem Wout Weghorst.
Ich hab's auch selber angekündigt. Also wenn du den unter Kontrolle hast, dann geht das Spiel unentschieden aus wieder. Also rein von den erzielten Toren von ihm, mal ganz davon abhängig, ob er dann vielleicht noch irgendwelche Vorbereitungen oder Einleitungen der Tore noch ne? Aber wie gesagt,
fang doch mal an. Verloren.
Ja. Fing gut an, beziehungsweise eigentlich nicht so gut. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch diesmal auf Twitter nicht die Aufstellung und so retweetet. Denn unser Liebling aus Japan, also beziehungsweise mein Liebling, aber ich spreche, glaube ich, für die ganze Fangemeinschaft von Werder Bremen, Yuya Osako durfte einmal wieder von Anfang an spielen. Hatte allerdings aber auch damit zu tun, dass sich Josh Sargent leider verletzt hat. Allerdings war es dann soweit, dass Osako doch ein, fürs 1-0 gesehen zumindest, eine sehr, sehr gute Aktion hatte. Eroberte sich den Ball, ich glaube, gegen Maxence Lacroix oder wie der heißt. Den Ball brachte den rein, Bittencourt perfekt reingelaufen, 1-0. Und anstatt dass man sich dann mal wirklich so, wie man es ja sonst auch macht, ein bisschen dann auf das Ergebnis verwalten geht, hat man dann sich tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten dann 2 Tore eingefangen. Schuppdiwupp stand es 2-1. Manuel Mbom, absolut hilflos gewesen auf der rechten Außenposition. Also rechter Schienenspieler hat er versucht zu mimen. Das hat nicht ganz so funktioniert anscheinend. Wurde dann auch relativ früh ausgewechselt, weil er sich dann, und da muss man jetzt auch nochmal, das sich auf der Zunge zergehen lassen, 9. Spieltag, 8 Spiele gemacht, meine ich. 5. gelbe Karte. Ich glaube, da wird euer Helm Klausi ganz schön eifersüchtig im
Moment. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Leistner-Niveau.
Ja, also das ist schon wirklich, also heieiei, ne? Und dann nach der 31. Minute oder so hat man ihn dann ausgewechselt, hat dann immerhin für eine Kicker-Benotung gereicht. Ob das jetzt dann so gut war oder nicht, weiß ich auch nicht. Brachte dann Pommes rein, also Kevin Möwald.
Pommes?
Ja, Pommes ist tatsächlich sein Spitzname.
Wie kommt's? Sowas interessiert mich.
Ganz genau kriege ich es tatsächlich auch nicht mehr zusammen. Muss ich mir das Video nochmal angucken. Gibt's auf Werder TV bei YouTube. Ich glaube, hat einfach damit zu tun, dass er damals in seiner Heimat in Erfurt von seinen Mitschülern so genannt worden ist, weil er immer gerne Pommes gegessen hat. Ich glaube, das ist einfach.
Kann man verstehen.
Ja, also ich glaube, so ganz was Kreatives stand da jetzt nicht hinter. Aber ich werde das nochmal nachforschen und ich werde es, falls falsch ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, werde ich das dann nächste Woche natürlich dann gleich richtig stellen. Ja, Pommes kam dann rein. Und das hatte dann auch eine gute Auswirkung. Ich glaube, innerhalb von drei Minuten, hat er dann geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Schöner Kopfball. Da habe ich zweimal geguckt tatsächlich. Das war schon ganz sehenswert, aber dann wiederum 2 Minuten später war dann der Wout Weghorst das erste. Und dann stand es 3-2, so geht's in die Kabine. Kann passieren. Allerdings, dass du dir innerhalb von 3 Minuten 2 Tore fängst und dann nach deinem eigenen Ausgleich dann innerhalb von 2 Minuten dann wieder hinten liegst. Also ist natürlich ein ziemlich chaotisches Spiel gewesen. Ne? Und dazu passte dann, dass auch John Anthony Brooks einen Doppelpack geschnürt hat. Allerdings einmal ins richtige Tor, einmal für uns ins eigene. Erzielte dann relativ zügig nach dem Pausentee den Ausgleich. Und ja, dann war es ein ziemlich zügiges Spiel. Also es ging in alle Richtungen. Und 76. Spielminute, Weghorst, Kopfball. Genau das, was wir ja nun mal auch dann wenige Stunden vorher dann halt auch so angesprochen haben. Allgemein ist er gefährlich und dazu dann halt auch noch seine Größe, die er mitbringt. Ja, zu allen Überfluss war es dann soweit, dass dann Möwald auch noch dann die gelb-rote Karte bekam, 4 Minuten später. Also 10 Minuten war man dann in Unterzahl. Hat dann jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Und manchmal habe ich das, ich weiß nicht, ob du das kennst, Möwald hatte die erste gelbe Karte in der 57. gesehen. Und ich empfand das für einen Achter sehr früh und habe dann gedacht, das ist potenziell einer, der heute früher duschen geht als alle anderen. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich so passiert. Manchmal hat man dann ja irgendwie so Vorahnung. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja.
Gerade das bei gelb-roten Karten.
Das kenne ich.
War halt dumm, weil es war nur ein taktisches Foul. Ob er das jetzt hätte ziehen müssen oder jemand anders, das kann ich dann letztendlich auch nicht wirklich beantworten, aber ja, 10 Minuten in Unterzahl hat das dann auch nicht so wirklich einfacher gemacht, dann Bremen mit offenem Visier, eigentlich sogar ganz gut hinbekommen soweit, auch zu Chancen gekommen und dann kriegt man dann in der 90. Minute einen Freistoß und Bittencourt ist nicht auf dem Platz, Rashica ist auch nicht mehr auf dem Platz und sonst hat man sowieso im Moment, glaube ich, nicht die guten Freistoßschützen. Und dann macht das Ludwig Augustinsson, dem das eigentlich nachgesagt wird, dass er relativ feines Füßchen hat bei Standards. Zumindest bei der Ecke zum 2-2 kommt man es ja auch sehen. Die hat er ja auch reingebracht, das 2-2 hat er sogar vorbereitet. Und dann ballert der das Ding halt einfach für ich in die Torwart-Ecke auf den Torwart halb hoch. Und da habe ich dann einfach nur ganz laut Scheiße gerufen, weil ich glaube, über die Mauer ins lange Eck. Das wäre vielleicht von Erfolg gekrönt gewesen, warum ich den dann in der 90. Minute beim Stand von 4-3 gegen mich so schießen muss. Ja. Gut, andererseits ist Augustinsson derjenige, der seine Brötchen damit verdient, gegen den Ball zu treten. Ich nicht. wird seine Gründe haben. Und das 5-3, das kassierst du dann halt. Das musst du im Prinzip kassieren, weil wenn du es nicht kassierst, dann musst du dir anhören, wieso habt ihr denn nicht 4-4 gespielt? 5-3 ist dann im Endeffekt, glaube ich, in der Aussage, wenn man sich das so anhört, ein bisschen zu hoch. Werder Bremen erste Halbzeit in der Abwehr, fuchsteufelswild, also das, was man gegen Bayern hingekriegt hat, hat an allen Ecken und Kanten ist verloren gegangen. Toprak in den Zweikämpfen immerhin präsent gewesen. Friedel, ich weiß nicht, ob der wusste, wo links und rechts ist. Gerade so in der ersten halben Stunde hatte ich das Gefühl, dass der ganz woanders war mit dem Kopf. Und dann bis zur Auswechslung von Bomb war ja dann der Theodor Gebrselassie als rechter Innenverteidiger tätig. Der ist dann rausgerückt und Christian Grosso Groß ist dann in die Innenverteidigung gerückt. Und der hat das sehr, sehr gut gemacht, meines Erachtens. Ab da war es auch ein bisschen stabiler. Das Ding von Weghorst, da kann auch ein Groß mit seinen, keine Ahnung, 1,81, 1,83 oder was der ist, kann er da auch nicht viel anrichten. Das ist halt so eine Sache, wo man dann wirklich sagt, okay, da fehlt halt so ein Innenverteidiger der Marke Naldo, Mertesacker, dann kommt da der Weghorst im Idealfall nicht mehr so hin. Das war das Spiel 5-3. Ich habe mich sehr geärgert, denn jetzt steht man da und hat seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen.
Also, so schnell kann es gehen.
Seit 6 Spielen hat man nicht mehr gewonnen. Das ist dann doch ein wenig zu wenig im Endeffekt. Also es ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, gerade wenn man sich anguckt, wo man letzte Saison war. Aber wenn man sich mal anguckt, was dann in den Spielen vorher alles so wirklich möglich war und drin war, es ist jetzt ein bisschen wenig, ne? Und ich sehe da schon starke Parallelen zur letzten Saison. Da ist es ja auch so ähnlich losgegangen. Man hatte das erste Spiel verkackt, sogar sehr deutlich gegen Düsseldorf zu Hause. Dann hat man jetzt diese Saison gegen Berlin verloren. Dann gab es ein paar Siege oder ein paar Unentschieden allgemein. Unentschieden auch gegen starke Mannschaften. Und dann ging das auf einmal los, dass man nicht mehr gewinnen konnte, sondern nur noch anfing, unentschieden zu spielen. Und wenn ich mir jetzt angucke, am Sonntag spielen wir gegen Stuttgart, da werden wir dann gleich noch drüber reden. Und dann müssen wir nach Leipzig die Woche da drauf. Und vor Weihnachten kommt nochmal Dortmund zu uns und wir fahren nach Mainz. Dann sehe ich da 3 Spiele, die potenziell danach schreien, dass man wieder mit 0 Punkten dasteht. Stuttgart spielt einen sehr guten Fußball. Leipzig ist Leipzig, Dortmund ist Dortmund. Und
Mainz. Kann man schlagen, Dortmund.
Ja.
Also, ich sag mal so, sieht man ja gerade, Köln, wer das Köln geschafft hat. Das traue ich Werder tatsächlich auch zu. Vor allen Dingen Dortmund und Bremen, da ist ja immer was. Ne? Da geht potenziell doch was. Ich denke, also das sollte man nicht. Man hat ja gesehen, wie die in München gespielt haben. Ich denke, da ist es jetzt nicht unmöglich, da was zu holen. Ne?
Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Das sind ja auch noch, fast noch 2 Wochen. Also jetzt erstmal volle Konzentration auf Sonntag gegen Stuttgart und
das wird schwieriger.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird ein ganz unangenehmes Spiel. Allerdings, Stuttgart ist eine Mannschaft, die versucht, das Spiel auch mal selber aufzuziehen. Das spielt Werder wiederum so einigermaßen in die Karten, sage ich jetzt mal. Die sich ja dann doch eher darauf bemüht haben, in den letzten Spielen sich auf die Defensivarbeit zu fokussieren und dann vielleicht punktuell Stiche zu setzen. Muss man jetzt abwarten. Stuttgart-Spiel, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Wie hast du denn das Spiel gesehen, das Wolfsburg-Spiel?
Höchst unterhaltsam, ja, genau. Ich habe es gesehen komplett, so wie gesagt, mit Family. Ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert sozusagen. Ich musste ja quasi jeden Tag jemanden einladen, aufgrund der Corona-Situation. Und es gab leckeres Nackensteak und Wurst und dazu Fußball gucken, was will man eigentlich mehr, also herrlich. Und dann auch noch 8 Tore, also ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Gegen hin und her. Ich habe mir sowas fast gedacht, weil ich sagte das ja schon beim Bayern-Spiel, jetzt ist es natürlich wichtig, dass man danach gegen Wolfsburg das nochmal so aufs Feld bringt. Und das ist natürlich schwierig dann gegen so einen Gegner, ne? Und Weghorst hat zum Beispiel diese Wucht, sage ich mal, ne, im Sturm. Das ist wirklich, fällt mir immer wieder auf bei dem. Und da war sicherlich mehr drin. Für Bremen hatte ich so den Eindruck, die waren ja nur noch vorne. Was fiel mir noch auf? Also gut am Ende 5-3 ist egal, sag ich mal, das ist offenes Visier, 4-3 hätte auch gereicht, sag ich mal.
Ja, genau.
Das war klar, da muss man nochmal alles öffnen und dann kam da das 5-3. Ansonsten hat mich das durchaus so an dieses alte Werder so ein bisschen erinnert, so viele Tore, offensiv geht was, aber man lässt halt hinten auch extrem viel zu. Ja, das erinnerte mich so ein bisschen an die alten Zeiten so auch, ne? Ich kann mich erinnern, es gab doch mal dieses 5-4 gegen Hoffenheim so.
Da war ich sogar live im Stadion.
So daran hat mich das ein bisschen erinnert und ja, also es war ein unterhaltsames Spiel. Wie gesagt, hätte auch in andere Richtungen fallen können, aber grundsätzlich sehe ich schon, dass da eine eine Verbesserung, eine Steigerung da ist im Vergleich zur letzten Saison. Aber man muss natürlich trotzdem, man muss einfach aufpassen und immer auf der Hut sein. Und gerade gegen Gegner zu Hause Stuttgart muss man eigentlich natürlich 3 Punkte holen, wenn man nicht wieder unten reinrutschen möchte. Man sieht Köln jetzt, gut, gibt vielleicht Aufwind, ne, man weiß es nicht, kann auch wieder so ein Einzelfall gewesen sein gegen Dortmund mal, so eine Überraschung und dann kommt wieder der Alltag. Ne, es ist genau bei denen genauso. Und ja, und wie gesagt, das ist so mein Eindruck, den ich da hatte, stark offensiv geprägt, mit großen defensiven Schwächen. Und jetzt habt ihr ja auch noch, habe ich gelesen, Rashica irgendwie ist auch noch eine Zeit lang weg, ne? Der ist doch verletzt, oder?
Ja, der fällt wohl bis zu 8 Wochen aus. Also dementsprechend würde es bedeuten, dass der wohl erst gegen Augsburg vielleicht am 16. oder am 20. gegen Mönchengladbach dabei sein könnte. Ob das jetzt wehtut, weiß ich nicht. Gut, das 3-3 hat er vorbereitet, beziehungsweise das 3-3 hat er erzwungen. Ja, also wenn ich ehrlich bin, er ist die ersten Spiele von der Bank gekommen. Ich glaube, gegen Bayern hat er ein relativ gutes Spiel gemacht. Mhm. Aber auch da hast du ganz klar gesehen, dem fehlt so dieser Tritt. Dieses hundertprozentige Dasein irgendwie, der war ja auch jetzt wirklich wieder lange raus, war auch verletzt vorher schon wieder und das zieht sich jetzt so weiter. Ob das jetzt wirklich eine Verletzung ist, keine Ahnung, ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen, aber ja, es ist halt schwierig für einen Spieler, da muss man ihn halt auch noch so ein bisschen in Schutz nehmen, denke ich. Verletzt gewesen, dann eigentlich ja schon mit beiden Beinen Leverkusen gewesen, und sich dann wieder voll und ganz auf seinen Stammverein dann konzentrieren zu müssen, ist schon hart, dass es jetzt lange gedauert hat. Gegen Bayern habe ich die Hoffnung gehabt, ach Mensch, jetzt kommt er so langsam wieder. Die Leistung hat auch ganz gut gepasst eigentlich gegen Wolfsburg und war dann nicht viel los bei ihm, ne? Also
ja.
Jetzt fehlt er halt, 8 Wochen ist er raus. Ich hoffe jetzt, dass sich so langsam die weiteren Verletzungen, die noch im Kader sind, dass der Sargent zum Beispiel sich davon erholt, dass der Füllkrug langsam wiederkommt. Gegen Stuttgart werden wir auch noch andere Probleme haben im Zentral, im Mittelfeld. Bom halt durch seine 5. gelbe Karte gesperrt und dann Möwald fällt auch noch aus wegen seiner gelb-roten Karte. Also das wird gegen Stuttgart wird das schon abenteuerlustig. Und
wie ist dein Tipp? Da machen wir doch mal einen Ausblick auf das Spiel. Wann spielen sie denn?
Sonntag 15.30 Uhr geht es tatsächlich im Weserstadion los. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die letzten Spiele von Stuttgart habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf. Ich weiß nur, dass es immer ziemliche Spektakel teilweise waren. Gegen Bayern haben sie jetzt 3-1 verloren, haben das aber, glaube ich, relativ gut gemacht. Haben sie
gut gespielt, das habe ich gesehen. Ja.
Gegen Hoffenheim ein 3-3, gegen Frankfurt ein 2-2, davor gegen Schalke nur ein 1-1. Schalke ist ja, glaube ich, so ziemlich der einzige Gegner, wo man im Moment nur sagen darf bei einem 1-1.
Sicher, ja.
Ja, davor 1-1 gegen Köln, Sieg gegen Hertha und am ersten Spieltag, am dritten Spieltag ein 1-1 gegen Leverkusen. Aber inwieweit das jetzt noch zählt, weiß ich auch nicht. Also ich bin sehr beeindruckt von Stuttgart, die spielen einen ordentlichen Fußball. Der letzte Sieg ist jetzt aber auch schon, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, tatsächlich auch 5 Spiele her. Es kommt halt darauf an, wie Stuttgart tatsächlich versucht, dieses Spiel anzugehen. Wenn Stuttgart sagt, okay, wir wollen versuchen, unser eigenes Spiel zu machen, dann wird das Bremen absolut in die Karten spielen. Aber das wird ja Stuttgart auch wissen. Und ich kann mir dann vorstellen, dass sie dann sich wirklich einfach darauf verlassen, dass Bremen selber nichts geschissen bekommt. Wie gesagt, bei Werder fällt einiges aus. Rashica mit seiner Sehnenverletzung im Oberschenkel, Möwald gelb-rot, Bom 5. gelbe Karte, Füllkrug immer noch im Aufbautraining. Ob Veljkovic fit ist für 90 Minuten, weiß ich auch nicht. Da hat er jetzt am Dienstag erst mit Adduktorenproblemen ins Training zurückgefunden. Ich hoffe halt, dass er Moisander da echt nicht einsetzt. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Dann lieber Veljkovic, Toprak, Friedl und davor dann irgendwie Groß und Eggestein und keine Ahnung, irgendwie was anderes, aber nicht mit Moisander bitte. Sargent scheint sich auch wohl erholt zu haben. Sonst greift man eigentlich auf einen relativ ausgeglichenen Kader zurück. Ich wünsche mir tatsächlich den Sieg. Ganz abwegig ist es nicht. Du musst Stuttgart schlagen. Und ich tippe nicht ein 2-0. Ich verlange ein 2-0 oder zumindest ein 2-1.
Ja, 2-1 denke ich auch.
Jo. Ja. Jo. Sonst hast du auch nichts großartig zu Stuttgart zu sagen.
Na, im Prinzip sehe ich das genauso wie du. Also ich habe die, wenn ich die verfolgt habe, es war jetzt nicht so oft der Fall, aber wenn ich sie gesehen habe und fand gerade gegen auch Bayern, fand ich sie sehr stark. Da hat also Bayern eigentlich fast mit Glück da die Punkte geholt, weil sie einfach nicht zugeschlagen haben. Die hätten da deutlich gewinnen können. Also das im Grunde genommen, gut, konnte Werder das auch in München, aber dann sieht man natürlich auch, dass die Münchner momentan so vielleicht auch eine Krise haben, so eine kleine, so eine Delle haben. Aber da fand ich sie sehr griffig, sehr offensiv stark und also mein Eindruck ist auch so aus der Ferne, dass die als Aufsteiger doch eine ganz gute Rolle spielen. Also eine bessere Rolle auf jeden Fall als Bielefeld. So ist mein Eindruck. Und von daher wird das sicherlich nicht einfach. Und es kommt wahrscheinlich auch wieder hier drauf an, relativ erstmal eine Führung raus zu erspielen. Je länger das sozusagen wahrscheinlich so im Unentschieden rumdümpelt, umso schwieriger wird das dann am Ende. Und aber ich denke schon, dass das auch das kann unter Umständen auch ein torreiches Spiel werden. Also das ist durchaus möglich.
Ja, also wenn ich mir dann angucke, was dann bei Stuttgart alles so rumspielt, war man Gitika oder wie er heißt, ich glaube Kurz nennt er sich selber auch nur noch Silas bei seinem Vornamen. Koulibaly sind alles so Spieler, die über Schnelligkeit kommen, da könnte Werder echt Probleme bekommen. Und dann haben sie ja diesen Sasa oder Sascha Kalajdzic, diesen Österreicher, diesen Jungen, der mit einem Gardemaß von 2,02 Meter davor steht. Ja. Wenn ich mir die Durchschnittsgröße der Innenverteidigung von Werder angucke, dann brauche ich das, glaube ich, jetzt nach Weghorst brauche ich das, glaube ich, nicht noch weiter ausführen, diesen Satz. Also das kann auch bei Werder, also es kann böse ausgehen tatsächlich.
Es liegt alles am Weserwasser, dass man nicht wächst da.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, dass man da so, ja, naja, das ist wieder so ein Baumann-Thema, das brauche ich jetzt nicht anschneiden. Oh Gott, oh Gott.
Das lasse ich will ja nicht, dass dein Blutdruck noch steigt heute.
Ja, das sparen wir uns tatsächlich. Also bei Stuttgart fällt auch wichtiges Personal aus. Die Davi fällt aus, Gonzales fällt aus, Tommy fällt aus. Tommy ist auch so ein Spieler, der schnell ist, der halt dann wirklich Probleme machen könnte. Gonzales, dass der weiß, wo das Tor steht, wissen wir auch alle. Und dass die da wie ein gestandener Bundesliga-Profi ist, beziehungsweise dass der weiß, wie eine Bundesliga gespielt werden sollte, das ist, glaube ich, auch allen bekannt soweit. Castro muss ich auch nochmal hervorheben, also dass der ist ja irgendwie nochmal im zweiten Frühling gelandet auf einmal. Ja.
Ich erinnere mich auch da an ein Spiel letzte Saison in Stuttgart.
Oh, war ja, ey. Ja, der weiß auch anscheinend wieder, was Sache ist. Also rundum, es ist einiges in diesem Spiel drin und jetzt gerade nach dieser lang ungeschlagenen Serie, wie ich es jetzt einfach mal nenne, vor Wolfsburg und diesen krachenden 5-3, was einen wieder so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Also es ist alles drin. Das ist so.
Das stimmt. Das sehe ich auch so. Das,
wie gesagt, ich verlange jetzt ein eindeutiges Zeichen. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du 14 Punkte nach 10 Spielen. Dann kannst du dich darauf konzentrieren, dass du nochmal irgendwie 3 Punkte holst und dann bist du eigentlich ganz gut im Soll. Ja, also als quasi Absteiger aus der letzten Saison, wenn du dann mit 17 Punkten dann da stehst, dann ist das eigentlich erst vollkommen in Ordnung. Könnte natürlich mehr sein, aber das ist halt auch jetzt Nörgeln auf hohem Niveau.
Ich erinnere daran, der HSV hat auch die Relegation geschafft und danach, ich glaube, das war 2015, ja, danach das Jahr auch Platz 10 gemacht. Man dachte, man stabilisiert sich und dann ging es aber richtig rapide bergab. Also, aber gut, das wünsche ich natürlich Werder Bremen nicht unbedingt.
Aber du hast ja schon quasi eine gute Überleitung geschafft.
Aber wir können
ja abgestiegen, ihr seid jetzt in der zweiten Liga.
Ja, du musst es nicht nochmal betonen, das weiß ich.
Ach so, ja, ich wollte es einfach nur, ich weiß nicht, das ist ja, wenn man so lange in der ersten Liga war, muss man sich dafür drei Jahre lang dran gewöhnen.
Wir brauchen ein bisschen, weißt du, wir brauchen noch ein bisschen. Und ja, gute Überleitung. Und im Prinzip können wir uns aber kurz halten. Es war also eine Kopie der letzten Saison, das Spiel. Und ja, Heidenheim gegen den Hamburger Sportverein. Kurzfassung. Möchtest du jetzt hören? Lehn dich zurück.
Ja, okay, ich lehne mich zurück.
Entspanne.
Ich hole gleich noch eben Chips.
Also ich bin gleich. Hol noch ein paar Chips und mach die Entspannungsmusik an.
Schieß los.
Ja, man fing gut an. Eigentlich super an. 25 Minuten gut im Spiel gewesen. Ein wirklich sehr schön herausgespieltes Tor. Winzheimer, der mir wiederum sehr gut gefiel. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum er immer ausgewechselt wird. Also ist eigentlich derjenige, der mental voranschreitet und der wirklich eine gute Körpersprache hat. Einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Schöne Flanke auf unseren schönen Wetterspieler Kittel, der das Ding dann einnetzt. 1-0, wunderbar, läuft. Dann 9 Minuten später Standard und wer trifft? Man glaubt es kaum. Der Toni Leister mit so einem Dropkick Außenriss ins rechte Eck oben und schönes Ding, 2-0, ja, super. Und da, ich erinnere mich, Twitter, habe ich schon geschrieben, wer früh führt, der stets verliert. Und so kam es dann auch. Und das, das ist im Grunde genommen das HSV-Virus, was da wieder zutage kam. Und im Grunde genommen ist es immer so, hat man dann irgendwie was erreicht, gibt es immer diese Versagensangst, dass man eine Fallhöhe hat und man platscht wieder zu Boden. Und das ging ja auch relativ zügig dann hier, drei Minuten später, Kühlwetter, das erste, kurz vor der, und was für Tore, über die brauchen wir, glaube ich, nicht groß sprechen, was für
Fehler. Also über das 2-2 will ich
nicht sprechen. Ja, das 2-2, erzähl doch mal das 2-2 aus deiner Sicht, also das ist ja Slapstick.
Ich weiß nicht, also entweder habt ihr es geschafft, dass jetzt Ulreich auch endlich das HSV-Gen in sich hat, also dieses
Nee, das war ja nicht Ulreich.
Als Torwart muss ich den nicht da anspielen, in der Situation. Also das, natürlich, ich glaube, das meiste geht auf Weltfußballer Toni, ja. Aber ich muss ja auch sagen, ein Spieler seiner Weltklasse, dem passiert auch.
Du bist beim 3-2, oder?
Nee, das 3-2 war doch erst ganz zum Schluss, oder nicht?
Ja, aber das 2-2, da würde ich eher Jamra sagen, dass der
Jamra? Nicht. War das Jamra?
Ja.
Dann war das Jamra. Dann tut mir leid.
Traben.
Habe ich da das jetzt gerade so ein bisschen verpeilt. Nee, aber es ist, also wenn man sich das anguckt, nach 3 Minuten, also insgesamt führt man 3 Minuten lang 2-0, so, kassiert dann das 1-2, ist ähnlich wie bei Werder, das darf und sollte und muss einfach nicht passieren. Und dann, ja, psychologisch wertvoller Zeitpunkt. Ich schmeiß die 3 Euro gleich ins Phrasenschwein. 44. Und dass du dann nochmal so das in der 90. nochmal wieder, also.
Also das, im Grunde genommen.
Das tat schon weh.
Im Grunde gengenommen ist es einfach ganz einfach. Als das 2-1 schon fiel, und ich habe es ja kurz vorher auch geschrieben, da war mir im Grunde genommen schon klar, das geht wieder hier schief, weil wer sich so schnell, wer so schnell keine Sicherheit ausstrahlt danach, ne, oder so fahrig verteidigt und sich da gleich wieder einfängt und dann vor der Halbzeitpause das nächste, wieder so ein Slapstick-Tor, mit, also so ein Schlafwagen-Fußball, und sich da wieder einfängt und 2-2, da war mir im Grunde genommen klar. Und je länger das Spiel auch ging, war mir klar, am Ende, das wird nochmal, da werden sie nochmal einen fangen. Das ist so typisch, man kann das ja, im Grunde kann man HSV-Spiele ganz einfach analysieren. Also ich bin ja auch so eine Art Psychologin, das habe ich ja nun auch irgendwie ein bisschen auch mit damals genommen im Studium. Und im Grunde genommen kannst du das, weißt du das eigentlich, du hast schon eine Vorahnung, dass das passiert, ne? Und das ist immer so beim HSV, dass ich erinnere auch so an diesen Anfang der Saison, am erstes Spiel gegen Dresden, gleich dieses Ding da, ne? Wo dann alle denken, oh Gott, was kommt jetzt, ne? Mhm. Das ist immer so, steigen die Erwartungen auf null, schreibt man den Verein halt ab, dann kommen dann wieder, dann ist die Möglichkeit, dass sie gewinnen danach, sehr, sehr groß, ne? weil eigentlich keiner mehr was erwartet von ihnen. Dann legen sie eine Serie hin von 5 Siegen, alles gut. Und dann ist halt wieder der Punkt da, jetzt haben wir wieder was erreicht. Und dann klatscht es wieder. Und das ist halt immer, und das passiert in Summe passiert das beim Verein. Und das passiert halt in Spielen genauso. Runter reduziert sozusagen auf ein Spiel auf 90 Minuten. Und in Heidenheim ist es halt dramaturgisch gesehen, ist es immer wieder dasselbe. Wie letzte Saison auch, diese Kopie des Spiels. Auch in letzter Minute dann so ein Ding fangen. Wobei man natürlich auch sagen muss, was halt echt merkwürdig ist, dass so Spieler wie Ulreich, der kommt zum Verein und dann, ja, ne, sonst sicher, ohne Ende, macht jetzt auch nicht den sichersten Eindruck in den ganzen Spielen und dann haut er da so ein Ding raus, wo du denkst, wie kann das sein? Da muss doch irgendwas im Verein, irgendwas kann da nicht stimmen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das ist irgendwie so, ich sag ja mal, die Leistungskultur stimmt da nicht so richtig. Ne? Das ist das, dass diese Selbstzufriedenheit, man erreicht etwas, man hat ein paar Siege, ist genügsam und das läuft schon so weiter und das läuft eben nicht so weiter. Du musst im Prinzip jedes Spiel Vollgas geben, immer wieder brennen, ne? Und nicht nur 20 Minuten, sondern und wenn du das 2:2 kriegst, kann ja passieren, dann musst du halt weiter Gas geben. Aber guck dir die zweite Halbzeit in Heidenheim an, das war nur noch Verwaltungsfußball, das war ne? Im Grunde genommen hat Heidenheim das auch nur runtergespielt und die haben auch gewartet, ja, lass uns mal warten, bis nur 88., 89. Minute da ist und dann schlagen wir nochmal zu. Und wenn man so hoch presst, ne, dann muss man in der letzten Minute das Ding nach vorne hauen, es gibt gar nichts, dann nimmt man halt den Punkt doch mit, besser nimmst du halt einen Punkt in Heidenheim mit, da meckert dann keiner mehr drüber. Ne? Sagst du zwar ja. Immer noch jetzt 4 Spiele kein Sieg oder was, ne? Aber das musst du dann eben einfach auch mal mitnehmen. So, das ist so, ne? Und diese eine Punkte, dann wäre man jetzt zumindest nicht Dritter. Jetzt ist man schon auf Platz 3 runtergerutscht, ne? Bochum drüber, Fürth drüber und man hat
Kiel auf Schlagdistanz.
Komfortable Tabellenführung. Und das ist genau der Punkt. Das ist diese Selbstzufriedenheit, die Angst, dass man versagen könnte, ist halt immer da. Und das ist eben so. Ne? Auf eine gute Leistung folgen dann 3 bis 4 schlechte Spiele von einigen Spielern. Das ist so, ich sag dann nur so Narei, Duziak, ne? Und Kittel vor allen Dingen, ne? die dann, guck dir die Körpersprache von Kittel an, wie der über den Platz trabt und welche Ausstrahlung der hat, die Schultern hängen runter und das sind so Dinge, die regen mich auf. Ne? Da muss man sich nur einen Terodde angucken, wie der voranschreitet. Der hat vielleicht 3 Ballkontakte im Spiel, ne? Macht davon dann aber einen rein, will immer gewinnen, schnappt sich die Pille und will weitermachen. Ne? Und das ist so der Punkt, wo du siehst, wer will das eigentlich hier, ne? Und die Spieler, die sind alle mit sich selbst beschäftigt oder sind sofort, wenn es dann mal nicht läuft, ne, sofort eingeknickt. Du musst aber im Grunde genommen, musst du einen Spieler haben, die dann einfach erst recht Gas geben. Und das setzt sich sofort. Das ist eben so dieser Punkt. Mir leuchtet jetzt auch noch nicht ein, wie man jetzt sozusagen weitermachen möchte. Ne? Das ist also so, ändert mich alles so an die letzten beiden Spielzeiten. Bei Adrian Fein war das damals genauso, bei Mangala, erste Saison war es auch so, und am Anfang grandiose Spiele hingelegt, alle gedacht, was ist ein Traum, was da so durch unser Mittelfeld läuft, und Fein letzte Saison auch. Ja, und dann war es so, nach 17 Spieltagen war man ein Herbstmeister jedes Mal, ne, hat komfortable Führungen gehabt und alles lief eigentlich, und dann, ja, was war dann los, ne? Und kann man dieses Niveau nicht halten? Nee, konnte man nicht. Es ging dann so bergab und dann im Grunde genommen Fein die Rückrunde, da war nicht ein gutes Spiel dabei. Und das ist so, dass dieses Muster hat man jetzt halt immer noch, ne? Und der einzige Punkt, der mich irgendwo hoffen lässt, ist eigentlich nur der, dass diese Krise oder diese Mini-Krise, wie Junior sagt, dass die jetzt schon da ist.
Ja.
Ja, also zu relativ frühen Zeitpunkt der Saison. Dass man jetzt schon weiß, wo der Hase langläuft, auf Deutsch gesagt, und dass man jetzt schon vor Augen geführt bekommt, dass das so nicht geht. Ne? Dass man im Grunde genommen
jedes Spiel Gas geben muss, jedes Spiel so angehen muss, als wäre es das letzte und immer alles geben muss, wenn man denn das erreichen möchte, was die anderen, was Bielefeld, was Stuttgart erreicht haben und so weiter und so fort. Sonst wird das nicht funktionieren, sonst wird man durchgereicht und ist dann irgendwann, ich weiß nicht, wenn dieser Schlendrian sozusagen sich so durchsetzen sollte, dann ist man braucht nur die Tabelle anzugucken, dann ist man in 3-4 Spieltagen im Mittelfeld oder sogar vielleicht sogar unten. Und dann da erstmal wieder rauszukommen, das ist dann, wenn sie das erstmal haben und da unten drin stecken, dann werden sie auch nicht mehr hochkommen. Das ist ganz klar. Also die müssen im Grunde genommen, sind gezwungen jetzt auch am Wochenende gegen einen Gegner, der ebenfalls an der Wand steht, aber auf ganz anderem Niveau. Aber das ist eben auch eine Gefahr. Ne? Ich sage, da kommen wir gleich vielleicht zu Hannover 96. Das ist eigentlich ein relativ schlechter Zeitpunkt. Im Grunde genommen müssten die jetzt müssten sie gegen Heidenheim oder gegen Fürth spielen, so wo man denkt, so ach, die machen sie ja, ne, wo Fürth dann sozusagen schon fast in der Favoritenrolle wäre. Mhm. Da würden sie dann vielleicht positiv auffallen. Aber gegen so einen Verein wie Hannover, die natürlich jetzt da auch hinfahren und kaum Punkte, die können dann auch sozusagen so spielen, ja, im Grunde genommen rechnet jetzt keiner hier heute mit uns, also da geht doch vielleicht was, gerade beim HSV, der immer so ein bisschen für Drama zuständig ist und so weiter und so fort. Da können wir was holen und die Gefahr sehe ich halt, also ich befürchte, das wird ein ganz grauenhaftes Spiel am Wochenende. Ich sehe noch nicht, dass wir da rausmarschieren mit einem 4 oder 5-0, wie einige ja schon wieder so ein bisschen spekulieren, habe ich gelesen, also oder das vermuten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wird, ja, ich denke mal, es wird schwierig, dass wir überhaupt da 3 Punkte holen. Also eher vielleicht unentschieden oder vielleicht sogar eine Niederlage, also wenn das so weitergeht. Also ich bin gespannt, was sich Tune da ausdenkt und wer auch am Wochenende spielen wird, wird ja schon wieder einige spekuliert, die Aufstellung soll sich ja ändern und ja, das ist auch so ein Punkt, ne? Jedes Spiel haben wir eine andere Aufstellung, so ein richtiger Stamm hat sich nicht rausgebildet, obwohl man eigentlich ganz gute Spiele hatte, aber das war dann doch so, dass beim nächsten Spieltag dann wieder ganz andere Spieler auf dem Platz standen. Leistner, gut, spielt eigentlich recht solide, trifft sogar, aber seitdem, das ist einerseits gut, aber andererseits muss man auch sagen, seitdem der in der Abwehr ist, haben wir eigentlich nichts mehr erreicht, ne? An Siegen oder sowas, ne? Mit Ambrosius lief's einfach besser, obwohl der nicht jetzt getroffen hat oder groß in Erscheinung getreten ist, aber der hat einfach solide runtergespielt, die Sachen. Und ja, also das sind so alles so Dinge, die man so bedenken muss momentan. Und
ja, gut, also Verteidiger werden ja auch nicht daran gemessen, ob sie Tore schießen, sondern
dass sie
Tore verhindern. Und da muss man schon sagen, dass es auffällig ist, dass so seit der Leistner jetzt ja Stammpersonal ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass es dann halt dann doch nicht irgendwie läuft. Ob das jetzt nur an ihm liegt, das kann man natürlich jetzt auch nicht so pauschal sagen. Das ist aber halt so eine kleine Auffälligkeit. Ja, Hannover, 13 Uhr Samstag, hast du schon angesprochen. Eigentlich ist das ja jetzt so ein Spiel, wo man sagen muss, die Reaktion muss jetzt kommen. Du sagst ja jetzt aber, du glaubst nicht daran.
Ja, so richtig kann ich noch nicht dran glauben, weil das ist mir einfach dieser Trend, der da ist, also lässt mich doch sehr zweifeln. Also dass diese Flamme, die da aufloderte eine kurze Zeit und die ist jetzt schon wieder im Keim erstickt, also das lässt mir doch, also es lässt sehr viele Fragezeichen bei mir zurück und ja, das ist wirklich ganz schwer vorauszudeuten, was das wird am Wochenende. Also das, es kann natürlich unter Umständen auch wieder sein, man gewinnt, die anderen spielen vielleicht nur unentschieden und dann ist man schon wieder oben oder so. Es kann natürlich auch so sein, aber wenn du dir die Tabelle anguckst und es läuft wirklich ungünstig, dann bist du, wie gesagt, dann bist du schon bald im Mittelfeld. Ne? Das ist schon so. Und diese Situation hatte der HSV in der zweiten Liga eigentlich noch nie. Ne? Wenn du so überlegst, die letzten 2 Jahre war man eigentlich immer relativ lange unter den Top 3. Ich glaube, unter Titz und Wolf war man dann irgendwann mal Vierter oder so. Oder ne, ist ein bisschen runter, aber hat dann auch wieder gewonnen und war wieder sozusagen immer, man war eigentlich immer oben. Ne? Aber wenn du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt runterrutschen würdest, ne?
glaube ich, dass das so eine Negativspirale ergeben könnte, da kommt man dann ganz schwer raus. Ne? Also das, weil die Erwartungshaltung dann natürlich auch ganz anders ist und dann daraus sozusagen irgendwie Mut und Kraft zu schöpfen, da rauszukommen. Deswegen ist das also wirklich, das ist auch schon, ich meine, man sagt immer so, das nächste Spiel ist das Entscheidende. Wir haben auch gesagt, hier Heidenheim und Bochum, das sind eigentlich die Gradmesser, wie es jetzt weitergeht. Peter Neururer hat das, glaube ich, gesagt, ne, wo man sieht, wohin der Weg führt, und jetzt haben sie beide Spiele verloren. Also müsste es eigentlich bedeuten, es geht nach unten. Ne? Aber ich sag mal, das kann sich auch jeden Spieltag wieder ändern, aber der Trend ist eindeutig, muss man sagen, und das habe ich ja beim letzten Podcast auch schon gesagt, das ist eindeutig negativ für mich. Und es gibt viele, viele so Alarmsignale, ne? Das ist Körpersprache, so richtig dieses Ruder rumreißen fehlt mir. Ne? Diese Fragilität, die dieser Verein immer hat, so dass man immer zusammenbricht und dann im letzten Moment und dass man mit Erfolgen nicht klarkommt oder eine Führung mal verwalten oder sogar ausbauen kann. So. Und dieses solide Runterspielen, das fehlt mir eben. Das war gegen Aue, hat man es gesehen, da lief das einmal eigentlich. Und im Grunde war das bei allen anderen Spielen immer doch eine knappe Geschichte, selbst gegen Würzburg. Ne? Und haben wir damals auch drüber gesprochen, erste Halbzeit Würzburg. Ne? Es hätte auch ganz anders laufen können, das ganze Spiel, ne? Und diese Comeback-Mentalität, wieder rauszukramen, das braucht der Verein eigentlich. Und mir sind da zu wenig Spieler drin. Also Terodde vielleicht, ne? Und Leisner ein bisschen und Jasula vielleicht. Aber von Jasula hat halt auch noch nicht so richtig. Bislang ist der in Erscheinung getreten und hat was erreicht da, ne? Da wartet man ja im Grunde genommen auch drauf, ne? Dass der nochmal so ein bisschen da Mentalität reinbringt, so Biss und sowas, ne? Und das braucht man in der zweiten Liga, ne? Also du kannst natürlich da spielerisch, was weiß ich, wie auftrumpfen, aber das wird dir auf Dauer nicht helfen in der zweiten Liga.
Ja, also denkst du, jetzt wird es erstmal weiterhin nach unten gehen oder kommt jetzt dann doch in den nächsten drei Spielen diese Trendwende?
Ja, also ich weiß gar nicht, die Gegner danach. Ne? Also
man hat in jetzt Darmstadt und zu Hause gegen Sandhausen.
Ja, gut, das sind natürlich jetzt, wo du normalerweise sagst, egal Hannover jetzt, wie die stehen, und dann Darmstadt und Sandhausen, sagst du normalerweise, ja, da musst du eigentlich die Punkte gegen solche Mannschaft, musst du eigentlich die Siege holen. Ne? Das ist eben das Ding. Schafft der HSV es eben gerade gegen diese Vereine da, wo die Erwartungshaltung da ist und so weiter, die Dreier zu holen. Mhm. Und deswegen ist das Spiel gegen Hannover erstmal wiederum der Gradmesser, in welche Richtung geht das, ne? Also, und ist schon ziemlich vorentscheidend, in welche Richtung das geht, sage ich mal, am Wochenende. Wie man auch auftritt, vor allen Dingen, ne? Also, ob man von Anfang an Gas gibt. Ne, also in Hannover, das ist auch ein Verein, da sind auch hohe Erwartungen und man ist da total zurück und kriselt ohne Ende und der Trainer ist in der Diskussion. Also wenn er da nochmal verliert und wahrscheinlich hoch verlieren sollte, ist er wahrscheinlich weg. Das ist auch Fakt wahrscheinlich in Hannover. Da kann der Kind auch erzählen, was er will. Und insofern ist das schon ein Spiel mit vielen Vorzeichen und wer das sozusagen auf seine Seite bringt, dann würde ich sagen, dann kann man natürlich nochmal wieder positiv in den Rest des Jahres, in die nächsten Spiele gehen. Mhm. Aber man muss schon eindeutig sehen, dass da, also gerade jetzt beim HSV, eben auch viele Fragezeichen sind und ob man das eben dieses Niveau, diese mentale Kraft hat, na, das sozusagen durchzuziehen. Und da zumindest habe ich Zweifel. Das erinnert mich alles immer noch zu sehr an die letzten beiden Saisons, was so bislang abläuft. Und deswegen, na, ich bin, wie gesagt, ich sage ja, ich bin nicht Optimist, ich bin nicht Pessimist, ich bin immer Realist. Versuche das realistisch irgendwie einzuordnen. Ich wünsche mir natürlich das Gegenteil. Ich wünsche mir auch einen klaren Sieg, das ist ganz klar. Ne, dass Terodde da wieder irgendwie einen Doppelpack macht und die Sache läuft, ne, und nicht so ein Gewackel, dass man dann wieder nach 40 Minuten ein 2-1 und dann geht's wieder nach hinten los, weil wird definitiv so sein. Ne? Also wenn wir wieder in Führung gehen, Hannover macht einen Anschlusstreffer, dann kann ich dir Brief und Siegel geben, dass wir am Ende wieder das 2-2 fangen oder
2-3 sogar noch das Ding ausgeht. Das ist halt immer diese Dramanummer. Ich kann es auch nicht mehr sehen und hören. Also es macht mich schon fast fertig, ne, das Ganze, ne? Also das ist immer dieses gleiche Muster und dieses Muster muss man irgendwann doch einfach mal durchbrechen. Ne? Und ja, ich hoffe es einfach. Also, jetzt habe ich doch viel gesagt. Ich wollte eigentlich nur 5 Minuten reden.
Alles in allem ist es ja nun mal auch eine ziemlich merkwürdige Zweitligasaison. Also ich habe mich jetzt nie wirklich großartig mit dem Unterhaus so beschäftigt. Aber wenn ich mir jetzt mal wirklich angucke, der aktuelle Tabellenstand, die, ja, ich sag mal, aktuellen Top 6, da habe ich mit einem Auge zugedrückt 2 Vereine drin gesehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Osnabrück da oben erstmal mit drin rumfischt. Ja, Aue, sehr gut. Ja, Aue, dass sie da auch auf einmal mitmischen wollen und Greuther führt. Damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet, dass die überhaupt irgendwann mal wirklich auf dem ersten Tabellenplatz stehen werden. Bochum hat so als Geheimfavorit bei mir gegolten für diese Saison. Dass sie jetzt tatsächlich das auch schaffen, ist ja nun mal auch eine andere Sache. Bochum ist ja nun mal auch seit Jahren da unten gefangen, also unten im Unterhaus gefangen und kommen da nicht wirklich raus oder schaffen den Aufstieg. Schaffen noch nicht mal den Abstieg unbedingt. Und Kiel mit dem Auge zugedrückt habe ich da schon in den Top 6 mit drin gesehen. Der HSV ist für mich so vom Standing her der einzige Verein, der da wirklich zu 100% was drin zu suchen hat. Die anderen Big Fishes nenne ich jetzt einfach mal mit Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, vielleicht auch Heidenheim, die kommen jetzt erst so wieder. Paderborn, gut, die sind auf Platz 7, die sind nur einen Punkt hinter Aue, also ganz weit weg sind die da auch nicht. Aber die scheinen doch irgendwie mit was ganz anderem beschäftigt zu sein, als mit dem Aufstieg im Moment. Deswegen finde ich das schon alles arg merkwürdig. Das ist, wie gesagt, jetzt keiner auf Platz 1, wo man sagt, ja, der gehört da zu 100% hin. Sportlich gesehen gehört Greuther Fürth jetzt dazu, ne? Die sind jetzt auf Platz 1. Das lässt sich ja nicht was anderes sagen, aber wenn man das jetzt am ersten Spieltag prognostiziert hätte, du, hör mal, Spieltag 9, Greuther Fürth ist auf 1, da hätte man, glaube ich, da hätte man gelacht. Also das ist ja, Greuther Fürth hat jetzt einige Saisons hintereinander ein paar Probleme gehabt, unten drin rumgedümpelt mit dabei und deshalb, also ich finde es mal ganz interessant, dass der HSV dann vielleicht jetzt nicht dieser, herziert. Vielleicht würde das euch auch gut tun, dass man dann einfach in einer anderen Situation Richtung Ende der Saison steht und zwar, dass man dann das Feld von hinten aufräumt und nicht, 4, 5 Vereine, Mannschaften dann noch im Nacken hat. Also ich sehe da eine sehr, sehr große Chance für den HSV, dann doch endlich dieses Jahr da rauszukommen. Muss ich halt zeigen, ob das dann so funktionieren kann, ob der HSV das kann oder nicht. Natürlich sollte man eigentlich so vom Standing her, ich wiederhole es nochmal, als HSV eigentlich den Anspruch haben, 34 Spieltage auf Platz 1 dazustehen in der zweiten Liga.
Ja.
Aber
Amen.
Du kommst nicht an deinem Tipp vorbei. Du willst dich da seit ein paar Wochen, willst du dich da so ein bisschen immer verdrücken, ne?
Also es ist auch echt schwierig, HSV zu tippen.
Es ist schwierig. Aber mir geht es nicht anders bei Werder. Also.
Oh, weia. Ja. Du willst einen realistischen Tipp, ja? Oder den Herzenstipp.
Du kannst mir jetzt auch sagen, Hamburg gewinnt 6-5 nach Elfmeterschießen. Das ist ein Tipp, ist mir egal.
Ah, weia. Ich sage mal 2-2.
2-2. Terodde, ja. Doppelpack?
Der wird mit Sicherheit, wenn einer trifft, dann Terodde. Ja.
Tja.
Ist notiert. Gut.
Also ein Punkt für den HSV. Ich habe 3 Punkte für Werder verlangt, nicht getippt.
Ich verlange natürlich auch 3 Punkte, aber mein Herz sagt auch lieber 3-0 und Hannover, tschüss. Und Ich bin ja jetzt nicht, es gibt ja eine Fanfreundschaft mit Hannover, aber ich muss sagen, ich lebe das jetzt nicht wirklich. Also ich bin auch nicht gegen Hannover, aber das ist wirklich eine absolute Neutralität da, ne? Also das ist mir eigentlich egal, was bei Hannover passiert, muss ich sagen. Und im Grunde genommen, ja, was bietet uns Hannover außer das Parlament?
Das stimmt wohl auch. Das ist das Wort zum Samstag dann.
Ja. Und jetzt?
Eigentlich sind wir ja jetzt durch, aber wir haben ja dann wieder was geplant. Willst du erzählen?
Du nimmst mir wieder den ganzen Nachmittag, weißt du das? Aber jetzt halten wir uns mal kurz, ne?
Nö, ich wollte jetzt eigentlich noch eine Stunde mit dir sprechen.
Oh, scheiße. Noch eine Stunde? Ich habe noch zu viel zu tun.
Nein, ja, wir haben... Du hast
dir wieder eine Top 5 überlegt.
Genau, aber erstmal, Harry, fahr das zweite Band ab. Ja, Top 5. Jetzt sogar mit eigenen Jingle. Wer hat das denn gemacht, Harry? Erzähl mal.
Ja, ich habe HP Baxter gefragt und der hat dann kurzerhand einfach mal seine Scooter-Jungs beauftragt. Ich hab das mal zwischen Tür und Angel produziert.
Siehste, Top 5 heute wieder. Du für dein HSV, ich für meinen SV Werder Bremen und wir haben uns wieder was ausgedacht. Welches Thema ist es heute?
Ja, unsere schönsten und tollsten Erlebnisse mit unseren Vereinen, die wir so erlebt haben. Es muss gar nicht, was hast du gesagt, das muss gar nicht irgendwie im Stadion sein, sondern einfach grundsätzlich.
Genau, einfach grundsätzlich. Und die man live miterlebt hat im Sinne von, man saß wenigstens vom Fernseher oder vielleicht vom Radio. Ich weiß ja nicht, wie weit zurück du jetzt blicken wirst.
Ja, ich blicke weit zurück. Ich bin ja auch schon einen Tag älter.
Räumen wir das Feld von hinten auf, fangen wir mit Platz 5 an. Du oder ich? Wer fängt an?
Ladies first.
Ja, dann fang an.
Ich entscheide mich auf meinen Platz 5. Ja, ich fühle mich heute weiblich. Für das 2015, für Tomorrow, My Friend, Tomorrow. Der Moment am Fernseher damals, zusammen mit meiner Freundin und einem guten Kumpel, habe ich damals das Rückspiel gesehen, KSC gegen HSV natürlich, Relegationsrückspiel. Im Hinspiel war ich noch im Stadion beim 1:1, damals Ilicevic, glaube ich, den Ausgleich geschossen. Grauenhaftes Spiel, 70 Minuten KSC besser, 20 Minuten HSV besser, dann Ausgleich geschossen, Rückspiel dachte ich schon, oh weia, nochmal dieser ganze Scheiß und auch da, ein schöner Sommertag war das, ein Montag glaube ich und gegrillt und so weiter und dann das Spiel geschaut und der HSV tatsächlich lange Zeit wirklich besser als der KSC, aber wer schießt das Tor natürlich nach ich weiß gar nicht, 75. oder so, Jabo, 1:0. Man dachte, jetzt ist es dann doch vorbei. Man hat sich grundsätzlich irgendwie darauf eingestellt, das war's jetzt, jetzt müssen wir runter. Und dann kam die 90. Minute und das war dann das Handspiel, ich weiß nicht, oh Gott, welcher Spieler war es? Meffert? Ja, ein KSC-Spieler hat Ball an die Hand bekommen, alle haben ja gemeckert, das war kein Handspiel und
Immer noch der festen Überzeugung, das war kein absichtliches Handspiel.
Ja, das sagen alle natürlich, vor allen Dingen, die es nicht mit dem HSV haben. Ich bin ja der Meinung, es war keine klare Fehlentscheidung, also der Ball ist an die Hand gegangen. In der Situation hätte wahrscheinlich jeder für seinen Verein gesagt, das war klares Handspiel, das muss man auch natürlich mal klar sagen.
Das auf jeden Fall.
Ich hab's nicht als klare Fehlentscheidung damals empfunden, ich habe gesagt, kann man geben, muss man aber nicht, egal, auf jeden Fall, das Tor war natürlich, also dieser Freistoß, das war natürlich grandios, ich dachte, Van der Vaart stand damals am Ball, ich dachte, der wird das Ding jetzt nehmen und in den Himmel schießen, weil der hat auch wirklich in seiner zweiten Amtszeit beim HSV auch richtig schlecht gespielt und das wäre noch jetzt die Krönung, wenn er das Ding da weghaut und dann haut Diaz das Ding da in den Winkel, also wirklich so präzise, ich habe selten Freistoß gesehen, der wirklich so en point, sagt der Franzose, war. Und also da bin ich ja wirklich ausgerastet hier. Weil ich habe tatsächlich wirklich gedacht und ich bin eigentlich nicht jemand, also ich habe mich schon darauf eingestellt, es geht jetzt in die zweite Liga so, ne? Gedanklich war das irgendwie für mich schon klar. Und das dann doch noch, dass ich es dann doch noch packen so in letzter Minute und dann diese Mentalität, ne, das ist ja das, was ich mir heute wünsche, so von so, solche Spieler, ne, die das Ding einfach nehmen, eiskalt, wirklich eiskalt, dieser Blick, ich werde das nicht vergessen. Ja. Kann man sich auch immer noch angucken bei YouTube. Und es ist wirklich ein Gänsehautmoment gewesen. Ja, und dann war mir auch klar, das werden sie es noch schaffen, haben sie dann auch noch wirklich, da muss man auch sagen, dann in der Verlängerung das Ding geschaukelt und das war auch irgendwie, dann war es dann auch verdient und KSC noch einen Elfer verschossen. Also im Grunde genommen, die Relegation, die war, also die hat wirklich emotional alles gerissen. Warum nur auf Platz 5, frage ich mich gerade, wenn ich das so drüber erzähle. Ich habe es einfach gerade mal eben so. Kindheitserlebnisse sind einfach noch so ein bisschen intensiver. Es kommen gleich Kindheitserlebnisse. Jetzt bist du da mit Platz 5.
Ja, mein Platz 5 hat auch mit der Relegation zu tun. Liegt also gar nicht mal so weit weg. Ich habe jetzt.
Da war ja was.
Den Gegner kenne ich. Ich habe nicht großartig jetzt einen Augenblick da reingenommen, sondern einfach so dieses große Ganze. Angefangen am 34. Spieltag mit diesem 6:1, wo man dann halt, so wirklich also zumindest war es bei mir so, ich habe mit zwei Freunden das geguckt, die sagten, ja, Bremen schaukelt das heute ganz locker und kein Problem und die gewinnen das Haus hoch und alles und ich saß da und habe die ganze Zeit nur gedacht, Leute, lasst mich doch jetzt in Ruhe, ich will das Spiel einfach gucken, dann ist endlich die Saison vorbei und es ist Ende, ne? Ja, 6:1, Relegation. Und dann am nächsten Tag das große Bibbern, dass es nicht gegen den HSV war. Ja. Das war auch so eigentlich, das war eigentlich so bis zum Abpfiff in Heidenheim, war das auch der schönste Augenblick, dass wir dann nicht gegen den HSV ran mussten. Das 0:0 zu Hause war absolut, also Kacke trifft's noch nicht mal, so scheiße war das. Und das 2:2 dann, als dann das 2:1 fiel von Augustinsson, was ja auch noch bezeichnend war, dass dieser Ball dann auch noch quasi fast rübergeschossen wird. Und ja, es war schon eine große Erleichterung. Und ja, also dafür, dass ich am 34. Spieltag mit der Bundesliga abgeschlossen hatte, war das dann ziemlich viel Erleichterung nach dem 2:1. Wurde dann auch nochmal spannend. 2:2 wurde dann direkt abgepfiffen zum Glück, aber das hätte ja auch noch irgendwie reingepasst. Aber naja, es ist nicht passiert, zum Glück, weil wieder ein Jahr Bundesliga auf Bewährung und das war schon ein sehr prägnantes Erlebnis tatsächlich. Also ich musste mehrere Stunden draußen bei mir vor der Haustür auf der Treppe sitzen oder auf dem Hochstieg und musste erstmal mich akklimatisieren.
Das glaube ich. Ich kenne das ja irgendwie. die Zigarette danach.
Ja, dann Platz 4. Du machst weiter.
Ich mach weiter. Platz 4 ist tatsächlich ein Stadionbesuch und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Das ist eigentlich ein total unspektakuläres Spiel gewesen. Das war ein Freundschaftsspiel im Januar 2011. Und zwar HSV gegen Ajax Amsterdam. Warum? Ich war damals, das muss man sagen, ich war 94 im Stadion einmal, dann war ich Ende der 90er nochmal im Stadion und dann war ich 2005 oder 2006, glaube ich, gegen Frankfurt letzter Spieltag mal im Stadion. Und das waren Zeiten, wo ich es einfach auch finanziell, ne, ich war Student und so weiter, da ist man eben einfach nicht oft in Hamburg gewesen. Und da sind also wirklich 6 Jahre vergangen. Und 2011 war ich dann nach 6 Jahren endlich mal wieder im Volkspark und es war arschkalt, 10 Grad minus, ich weiß es nicht, es war wirklich total kalt, das waren vielleicht, wie viele Leute waren da, 15.000 oder so, es war auf jeden Fall nicht ausverkauft und ich wollte unbedingt Ruud van Nistelrooy sehen, na, der war damals, der spielte damals seine, ich glaube 2011 müsste schon die zweite Saison gewesen sein, genau, das war die Rückrunde. Und bevor die Rückrunde sozusagen losging, das erste Testspiel sozusagen davor noch, ne? Und genau, und das war ein 4:2 und Ruud van Nistelrooy an diesem Spiel 3 Tore geschossen. Und das hat sich so unheimlich bei mir eingebrannt, ne? Also diesen Spieler zu sehen, diese Legende und wie er eiskalt da die Dinger reingehauen hat und auch wenn es so ein Freundschaftsspiel war, aber das hat mich sozusagen, das war auch im Prinzip der Punkt, wo ich mir für mich beschlossen habe, ich muss unbedingt öfter wieder ins Stadion gehen. Mhm. Ich war so lange nicht mehr da und ja, das war, also wirklich ein, war wirklich ein Top-Spiel, muss man sagen. Und dann war ich auch danach im Sommer nochmal beim 6:2 da, das gegen Köln. Das war also auch ein grandioses Spiel, also von vorne bis hinten. Das waren also wirklich noch schöne Zeiten. Und interessanterweise muss man sagen, das war übrigens das 4:2 gegen Ajax war ein Spiel. Es war in der Woche, wo Rüd wieder zu Real zurückwechseln wollte unbedingt. Oh Gott. Kannst dich vielleicht erinnern.
Ja, so also ganz, ganz leicht.
Ja. Ja, da hat Real wieder angefragt, er war kaum ein Jahr bei uns und da sollte er wieder zurück, wollte nicht, kann man ja auch verstehen. Wir haben halt drauf gepocht, dass er seinen Vertrag erfüllt und dann war er so ein bisschen stinkig und danach ging es eigentlich auch ein bisschen wieder bergab, ne? Fand ich ein bisschen schade, dass man so auseinandergegangen ist, weil das wirklich, der wurde wirklich in Hamburg geliebt, ne? Also das muss man wirklich sagen. Und mir war er persönlich immer so vom Auftreten her, ich habe ihn auch einmal beim Training erlebt, da war ich tatsächlich mit einer Schulklasse beim HSV-Training und Autogramme gegeben und so, also wirklich ein sympathisches Kerlchen und dafür, dass er so ein, ne, mit der Vita, die er hatte, ne, also das war wirklich. Und deswegen war dieser Januar 2011 wirklich so ein bisschen so ein Punkt, wo der mich so ein bisschen auch wieder ein bisschen sensibilisiert hat und ein bisschen mehr auf dieses Fußballthema gebracht hat, der mich wieder ein bisschen.
Also ein gelungenes Comeback in den
Genau.
Ja, ich mache einfach weiter. Platz 4. Auch ich war live im Stadion. Das Spiel ereignete sich am 5.3.2016. Ein 4:1 Sieg gegen Hannover 96, die damals schon ja, akut mit dem Abstieg zu tun hatten. 18. Platz. Und eigentlich nichts Besonderes. 4:1 gewonnen, Torschützen waren Bartels, Pizarro, Karaman, Junuzovic. Aber dieses 2:1 von Pizarro war A, in seiner Mache sehr schön. Der Ball kam nämlich von Öztunali als Flanke rein. Und Pizarro verspringt bei der Annahme im Prinzip der Ball, legt ihn sich dann aber irgendwie über seinen Gegenspieler und zieht dann einfach mit seinem schwächeren linken Lappen ab und das Ding landet im Netz. Das ganze Stadion war aufgewühlt bis zum geht nicht mehr und das Besondere an diesen Toren, weshalb dieses Spiel auch so für mich dann ja so weiter im Kopf geblieben ist, ist, dass das tatsächlich das 100. Bundesliga-Tor von Claudio Pizarro war. Ja. Das war schon imposant, also trifft sich ganz gut. Pizarro längst nicht dieser Weltstar wie Van Nistelrooy, also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Van Nistelrooy mit seiner Vita da bei Manchester United und bei Real Madrid natürlich noch ganz andere Erfolge gefeiert als in Claudio Pizarro, der ja letztendlich eigentlich bis auf eine Saison nur in der Bundesliga gekickt hat. Aber für die deutschen Verhältnisse, für die Bundesliga-Verhältnisse ist es ja nun mal dann wirklich so, dass Pizarro ein großes Idol ist und dass man dann tatsächlich behaupten kann, man war beim 100 oder beim 100. Bundesliga-Tor von Pizarro dabei, das war schon ein ganz, ganz cooles Erlebnis eigentlich. Das ja, hat sich so eingebrannt. Wie gesagt, eigentlich ein total einseitiges Spiel. Das Spiel war auch eigentlich nach, ich glaube, 70 Minuten war das schon gegessen. Hannover hat sich nicht mehr gewehrt und ja, total lapidar, aber wie gesagt, das 100. Pizarro-Tor, mein Platz 4.
Ja, er hat ja leider auch oft gegen den HSV getroffen, muss man sagen. Ja.
Ja, das ein oder andere Mal schon.
Ja, dann Platz 3. Platz 3 ist eine persönliche Begegnung mit einem meiner, also neben Rüd, ein Idol meiner Kindheit. Ich hatte es auch schon mal angedeutet, der mich ja sozusagen im Fußball, in meinem Heimatverein TuS Obenstrohe, inspiriert und geprägt hat. Das war quasi mein Idol, Richard Golz. Und ja, den fand ich also immer super. Und den habe ich dann das erste Mal live gesehen, 1995 bei einem Freundschaftsspiel, auch ein Freundschaftsspiel wieder, in Wilhelmshaven gegen den SV Wilhelmshaven. Das Einstand, glaube ich, 4:2 für den HSV. Ja, und nach dem Spiel bin ich auf den Platz gestürmt mit meinem kleinen Notizblock. Und den Notizblock habe ich letztes Mal schon angedeutet bei Niklas Schindwall, glaube ich. Und da habe ich dann auch ein Autogramm von Richie bekommen. Riesengroßer Typ, 2 Meter, super sympathisch. Ja, und dann habe ich ihn nochmals getroffen. Und zwar, ja, 20 Jahre später. Und zwar, das war ein Spiel in Oldenburg, VfB Oldenburg gegen HSV 2. Da war er nämlich Torwarttrainer beim HSV, ich habe da einfach gewartet und geguckt, wann er da ist. Das war natürlich auch dann relativ einfach, ihn da abzugreifen. Und da habe ich dann auch ein Selfie mit ihm gemacht. Und das Selfie hat er inzwischen, habe ich ihm mal zugeschickt, hat er auch unterschrieben mit den schönsten Grüßen. Also wirklich sympathisches Kerlchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sein Sohn Jakob Golz, der ja auch beim HSV war, inzwischen nicht mehr, leider nicht mehr da ist, aber der ist jetzt Torwart bei Rot-Weiß Essen übrigens. Kleines Zeit. Info. Ja, also die Begegnung mit Richard Golz auf Platz 3.
Das ist doch ein schönes Ding. Mein Platz 3 ist auch ein Live-Erlebnis wieder im Stadion, und zwar einfach allgemein das erste Spiel. Das habe ich ja schon mal erzählt, das 4:1 gegen Nürnberg nach der Meistersaison 04-05, wo es dann auch so wirklich zu 100% für Werder Klick gemacht hat. Wer sich das nochmal anhören will und sich die Anekdoten zu Francis Banecki anhören möchte, schaltet einfach 2-3 Episoden zurück und kann sich das anhören. Platz 2 bei dir.
Genau, das war am 25. Mai 1983. Ja, dort spielte der HSV damals noch Champions League, beziehungsweise hieß das Europacup der Landesmeister. Ich, damals großer Fan, hatte meine Schweißbänder des HSV und bin damit stolz in die Schule gerannt. Man hatte schon eine Meisterschaft. Und nee, man hatte die Meisterschaft noch nicht, man wollte den Deckel drauf, glaube ich, so hieß das immer. Und 82 aber ja auch schon die Meisterschaft, Ernst Happel, ein Riesentrainer, eine tolle Mannschaft, Rubisch und Magath und wie sie alle hießen. Und damals durfte ich für das Endspiel am 25. Mai lange aufbleiben, meine Eltern haben es mir erlaubt, ich durfte das Spiel live sehen. Und ja, und in der, ich glaube schon 8 Minuten hat dann Felix Magath das Ding genommen und rechts oben in den Winkel geschossen. Das hat sich natürlich total eingeprägt, so ein Tor und dieser Titel. Man hat gemerkt, das ist was ganz Besonderes. Sie kamen dann mit diesem riesigen Pokal zurück und man war stolz wie Bolle, ne? Und in der Schule auch und so weiter. Und ja, das live erlebt zu haben am Fernseher, das war natürlich ein Riesenereignis. Und das bis heute habe ich das abgespeichert und ist auch gut so. Man sieht ja, wo der HSV heute ist. Und es ist vielleicht ganz schön, dass man das zumindest erlebt hat, auch wenn es nur am Fernseher war.
Dann Platz 2 also.
Ja.
Ein Titel.
Ja. Ja,
mein Platz 2, auch eigentlich Potenzial so für einen, ja, 14, 15-Jährigen, so alt war ich damals ungefähr, 13, 14. Trainingslager. Eigentlich total langweilig, weil es war das erste Trainingslager und das fand immer auf Norderney statt. Zumindest solange Thomas Schaaf da war. Es war auch gefürchtet. Und ja, dann den sommerlichen Standardurlaub mit meinem Vater dann halt auf Norderney verbracht, die Familie dort besucht und der letzte Nebeneffekt war das Werder Bremen. Ja, 2 Straßen weiter, Norderneyer Sportplatz dann halt täglich Übung machen durfte und das auch öffentlich war. Und so konnte man dann tatsächlich dann auch Spieler wie Naldo, wie Per Mertesacker, ein Marcelo Martins, der auch schon vor 2 Folgen mal angesprochen worden ist, die konnte man alle dann tatsächlich auch live sehen, sich Autogramme abstauben. Und ich hatte dann damals das Papageientrikot mit der schönen Kick-Werbung vorne drauf bekommen. Allerdings natürlich ohne den Jelle Van Damme Aufdruck, den ich mir natürlich dann damals gewünscht hatte. Den habe ich dann nicht bekommen. Aber dieses Trikot hängt jetzt immer noch bei mir in meinem Kleiderschrank und ist voll mit Autogrammen wie von Tim Wiese. Thorsten Frings zum Beispiel auch, mein großes Idol. Was für dich, Richie Golds, ist für mich Thorsten Frings. Und ja, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Auch so dann mit dem Freundschaftsspiel, was gleichzeitig auch noch dann abgehalten worden ist, auf Norderney gegen Rot-Weiß Essen. War auch ein ganz cooles Erlebnis eigentlich, weil ziemlich viele Essener dann auch noch dazugekommen sind. Zwischen Bremen und Essen ist ja eine Fanfreundschaft.
Ja.
Und das war sehr groß aufgezogen tatsächlich von den Essenern. Also die haben das ein bisschen ernster genommen als die Werder-Fans. Es waren 2-2, so ein klassisches erstes Testspiel, was man dann halt macht in der Saisonvorbereitung. Und alles rundum war das einfach wirklich ein schöner Urlaub. Natürlich hat man sich auch gefreut, die Familie zu sehen, aber dieser nette Nebeneffekt des SV Werder Brems, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, vor allem, weil man eine Saison vorher, also wenige Monate vorher, tatsächlich auch noch den DFB-Pokal gewonnen hatte. Das ist mein Platz 2 tatsächlich, dieses Trainingslager auf Nordnei.
Ja, wunderbar, dann sind wir jetzt an der Pole-Position.
Ja, jetzt musst du eigentlich nur noch einen Trommelwirbel einfügen, ne?
Muss ich noch was produzieren. Aber es ist eine gute Überleitung, weil es hat tatsächlich etwas mit meiner Musik zu tun. Ich mache ja auch Musik, ja. Und im Zusammenhang mit der Musik es kribbelte schon immer so in den Fingern. Ich wollte eigentlich nie einen Fußballsong machen, weil eigentlich bin ich gar kein Fan, muss ich sagen, so von diesen Fußballhymnen. Also ich bin da eigentlich gar nicht so, auch nicht derjenige, der im Stadion jetzt laut mitsingt. Ich genieße eher so die Stimmung. Ich bin so ein Aufsauger, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber ich wollte immer mal einen Song über die Stadt, weil ich ja auch eine große Affinität zur Stadt Hamburg habe. Und das konnte man dann irgendwie auch ein bisschen kombinieren. Und immer wenn ich im Volkspark war, fiel mir doch immer so diese bei der Stadionshow, gab es ja früher den Lotto, den meine ich allerdings nicht, sondern es gab immer so eine Sicherheitsstimme zwischendurch, die gesagt hat, hier Patricks Eltern sollen sich bitte melden am Eingang 5 oder so, ne? Und der diese Ansagen gemacht hat und die Begrüßung gemacht hat, auch der Gäste und so weiter. Und diese Stimme, die fiel mir immer auf. Die fand ich, ich bin ja wirklich ein Stimmenfan. Und irgendwann hatte ich mal ein Freundschaftsspiel auf YouTube gesehen, wo du die Stimme dann also richtig gut wahrnehmen konntest. Und hat er dann gesagt, hallo und willkommen in Hamburg. Und ich dachte, ja, das ist es doch jetzt. Das Sample doch jetzt mal und da bau mal ein Lied drum herum. Das habe ich dann gemacht. Das hieß dann auch Hamburg. Und ich wollte aber natürlich irgendwie diesen Menschen auch mal ausfindig machen, wer ist das überhaupt? Weil das ist so ein Mann im Hintergrund, ne, den du eigentlich nur so, den nimmst du zwar wahr, aber wer ist denn das überhaupt? Ne? Und nach einiger Recherche habe ich dann rausgefunden, dass der Mann Heinz Jung-Klausen heißt und der Sicherheitssprecher schon seit ewigen Jahren im Volkspark ist. Übrigens selbst natürlich glühender HSV-Fan, auch wenn er die Tore gar nicht ansagen darf. Das macht der, hat ja dann immer Lotto gemacht oder der Sprecher unten, der unten am Spielfeldrand steht. Mhm. Habe ihn angeschrieben, um es kurz zu fassen, ihm das Lied geschickt. Er fand es super und das war schon das erste Erlebnis, dass er sagt, ja, das finde ich geil, so auf jeden Fall bin ich dabei. Hast du mein Okay, das zu veröffentlichen? Und dann hatte ich das natürlich auch, hatten wir dann die Nummer auch auf CD. Die CD wollte ich ihm dann auch übergeben. Wir wollten uns mal am Volkspark tatsächlich nach dem Spiel treffen. Das hat leider nicht geklappt. Also zumindest habe ich ihn nicht erwischen können. Aber daraufhin habe ich ihn dann nochmals kontaktiert, die CD zugeschickt. Und daraufhin hat er mir tatsächlich ein Dankesvideo geschickt. Und das, als ich diese Mail bekam mit diesem Video, das war tatsächlich ein großer Moment, muss ich sagen, für mich, weil es einfach so losgelöst. Das hat indirekt mit dem HSV zu tun, aber es ist natürlich irgendwie so, weil es so alles miteinander verbindet, hat mich das total, es hat mich einfach mitgenommen und ich fand es super. Und das Video kann man auch übrigens im Internet angucken.
Hallo Daniel, hallo Kollegen von Massiv in Mensch, hier spricht Heinz Jungklausen. Das ist die Stimme auf dem dritten Track von euch, Hamburg. Hallo und willkommen in Hamburg. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Album und alles Gute für die Zukunft.
Mein Platz 1, also erstmal wirklich schöne Geschichte tatsächlich. Wusste ich persönlich selber auch noch nicht, ich kenne das Lied Hamburg, aber dass dann doch diese Story dahinter ist, das ist dann doch mal eine ganz nette Geschichte tatsächlich.
Ja.
Mein Platz 1. Ja, ich habe es eigentlich ja gerade eben schon angesprochen. Der DFB-Pokalsieg 2009. Da gehört ja aber auch noch mehr dazu. Also das Halbfinale zum Beispiel und allgemein Scheiße. Die Spiele, gegen den HSV auch tatsächlich vor diesem DFB-Pokalfinale gespielt worden sind, die waren schon klasse. Werder hatte damals eine ziemlich durchwachsene Bundesliga-Saison tatsächlich hinter sich. Man ist ja, nur Zehnter geworden. Und Leverkusen, der Gegner dann im Finale auch nur Neunter. Werder hat es aber geschafft durch diese, ja, Derby-Wochen irgendwie ein gutes Gefühl aufzubauen. Man hatte zwei Finals in den Pokals, in Pokalwettbewerben erreicht. UEFA Cup Finale gegen Schachtja Donetsk, ging dann allerdings an Donetsk 2-1 nach Verlängerung. Und ja, dann blieb das DFB-Pokalfinale und ja, ich war 13, 14, also noch längst nicht so in dem Alter, wie man dann Fußball nun mal erlebt, wie jetzt. Aber es war schon, ja, eine ziemlich coole Geschichte, so dieses Feeling über die ganze Saison gehabt zu haben. Und dann so auch dieser knappe Sieg, es hat einfach gepasst. 1-0 durch Özil, Vorarbeit, glaube ich, von Diego. Diego ist auch sein letztes Spiel gewesen für Werder Bremen. Özil, sein erster großer, richtiger Moment für Werder Bremen, den er hatte. Und ja, das hat einfach alles in einem einfach wunderbar funktioniert. Es war toll. Ich habe dieses Spiel in einem Fanclub geguckt, damals in Tossens. Und ja, das war einfach wirklich eine klasse Geschichte. Hat Spaß gemacht, so dieses Feeling mit anderen Werder-Fans das auch zu gucken. Und ja, doch, DFB-Pokalsieg 2009 immer noch sehr präsent tatsächlich bei mir.
Ja, ich habe das ja verdrängt, fußballerisch. Obwohl
2009?
Obwohl man ja sagen muss, es war die erfolgreichste Saison des HSV seit Ewigkeit mit zwei Halbfinals, glaube ich. Ne? Oder war das 2010? Nee, 2009. Nee,
2009. Genau. 2008, 2009, die Saison war das, genau.
Ja, da waren beide Mannschaften auf, ja, das war noch hohes Niveau, kann man sagen. Auch wenn es in der Bundesliga für Werder nicht lief, aber man hat noch Titel geholt, man hat noch europäisch gespielt. Das waren noch andere Zeiten.
Genau. Das waren unsere Top 5.
Jo. Und jetzt haben wir noch Fragen bei Twitter.
Ja, der Herr Reik, der liebe Reik,
ja.
FCHH auf Twitter hat nämlich was gefragt.
Ja.
Die Frage geht aber auch, glaube ich, eher an dich. Harry, war die Post schon da?
Hat mir tatsächlich heute eine neue EC-Karte gebracht. Meine ist nämlich abgelaufen. Ich habe eine neue. Super, ich freue mich. Aber er meint ja wahrscheinlich was anderes.
Er meint was anderes, ja. Aber ich glaube, das müssen wir dann leider verneinen. Ne?
Also bislang ist noch nichts angekommen. Ich melde mich alsbald, wie man so sagt, wenn da irgendwas Flüssiges auftauchen sollte.
Ich bin gespannt. Der Herr Lücht hat soeben...
Nein, oh, war ja.
Er hat es gerade so reingeschafft. Er sagte aber nur tatsächlich, dass er nur hofft, dass die Post noch nicht da war, sonst gibt es nur Gelalle. Deine Frage habe ich ja schon beantwortet.
Das gibt es ja auch ohne Alkohol.
Ja, genau. Aber du hast ja auch noch persönlich was gefragt. Das Gehänge hängt.
Ja, das ist doch schön. Ich will jetzt noch zum Abschluss noch einmal eben schöne Grüße an die Jungs vom Volksparkgeflüster senden. Ich bin ja auch zu hören übrigens in der Folge, ne? Ganz am Schluss fast. Und habe da auch meine Grüße hinterlassen. Ja, 100. Folge, alles Gute weiterhin. Macht immer Spaß zuzuhören, kann ich dir auch mal empfehlen. Wenn du dich mal mit dem HSV beschäftigen möchtest, außerhalb dieses Kosmos hier. Nein, das war wirklich, ist aber wirklich ganz, ganz spaßig, weil die viele doch durchaus andere Ansichten manchmal haben. Und es ist so für verschiedene Charaktere, es ist ganz witzig, das sich mal reinzuziehen. Ja, und dann deswegen die schönsten Grüße. Alles Gute zum Jubiläum. Wir sind davon noch weit entfernt.
Ja, von mir auch alles Gute zum Jubiläum. 100 Folgen, das muss geschafft sein. Selbst 10 Folgen nur zu machen in der Absprache. Vor allem, wenn man dann auch noch zu viel ist, sagtest du?
Ja.
Ah, es ist schon, da gehört einiges, glaube ich, tatsächlich zu. Also,
ja, wir machen das auch, irgendwann machen wir das auch mal mit den Jungs hier, die uns da immer penetrieren da im...
Die beiden Nervsägen, den Kölner und den Altonaer,
die nehmen wir nochmal in die Zange.
Ja. Sofern die sich in die Höhle der Löwen reintrauen, natürlich. Das ist natürlich.
Genau.
Ja. Das war's. Super. Wir haben wieder eine Pickepacke-Sendung gemacht. Wir nehmen jetzt schon ein paar Minütchen auf. Das wird also wieder mal eine etwas längere Folge sein.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und
ja, finde ich auch.
Ich frage mich jetzt einfach mal, wie das am Wochenende aussehen wird. Wir haben ja jetzt noch den heutigen Fußballabend mit der Euroleague.
Genau.
So, dann geht's ab morgen mit der Bundesliga, zweiten Liga los. Ich bin gespannt und wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
Richtig, bis denn.
Halt, fahr das Band ab.
Jo.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.
Heute ist der erste Big Rösti freie Tag bei mir.
Schäm dich.